Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen alle, die heute zuhören oder die nächsten Tage, ist ja auch egal. Ich freue mich über jeden, der wieder dabei ist. Das ist der letzte Audiocast im Jahr 2019. Heute ist der 29. Dezember und morgen am 30. wird dieser Audiocast online gestellt. Ja, ich sitze wieder Sonntag hier, ich weiß. Ist so, aber das wird auch ein Thema werden. Zuerst mal wünsche ich nachträglich alle noch eine schöne, geruhsame Weihnacht gehabt zu haben. Und für das neue Jahr wünsche ich allen viel, viel Gesundheit, Erfolg, Glück, Zufriedenheit. Ich möchte mich bedanken bei allen denen, die mitgeholfen haben, den Audiocast zu CC2 TV werden zu lassen, muss man sagen, bestehen zu lassen. Einmal ist das natürlich Udo, der die Redaktionspost bearbeitet. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich mehr Streit, weil manche Sachen sind so doof oder so anspruchsvoll ist ja eigentlich positiv, aber so fordernd, dreist fordernd, da würde ich nicht so sachlich drauf antworten können. An Manalishi, der im Forum aufpasst und aufräumt, Speedpartner, die überhaupt das möglich machen, dass dieser Audiocast von ihnen gehört werden kann, die ganzen Sachen immer noch vorrätig haben. Thomas Ritter, der den Shop betreibt, aus dem wir einen gewissen Anteil vom Gewinn bekommen. Natürlich alle Spender, die mitgeholfen haben, dass wir den Audiocast und natürlich auch Video betreiben können und alle Ausgaben bestreiten können. Und ein Dank auch an Sie, alle Zuhörer und Zuseher, die auch dieses Jahr wieder dabei waren. Ich kann mich ja im Grunde genommen nicht beklagen, wenn ich mir das ansehe. Die letzte Sendung der Videocast, vergangene Woche Montag, da haben wir mittlerweile 94.000 Aufrufe innerhalb von 6 Tagen oder 5,5 Tagen. Abonnenten hat CC2 TV bei YouTube 92.000. Und die Gesamtzahl aller Abrufe der Videos, das sind 1030, die online stehen, liegt bei über 20 Millionen. Es sind auch viele einzelne erfolgreiche dabei. Eins zum Beispiel, ein einziges Filetstück mit 1,3 Millionen Aufrufen. Das ist schon ein Ding. Ja, und dann kommen wir natürlich auch gleich zu dem, wie es weitergeht. Ganz überraschend habe ich festgestellt, dass ich immer älter werde. Und ja, irgendwo fehlt die Kraft, manchmal, und es ist schon ein gewaltiger Stress. Man muss sich vorstellen, alle 2 Wochen ein Video zu produzieren, aber es ist ja nicht nur der Studiotag und die Nachbearbeitung, allein das Wegräumen des ganzen Krempels, sondern auch die Vorbereitung. Pro Thema brauche ich ganz hart einen Tag, um alles auf- und abzubauen und so weiter. Und Vorbereitung, damit das Thema überhaupt zum Thema wird, auch nochmal 1-2 Tage. Dann Recherche, was kann ich wo kaufen, wo bekomme ich was. Manchmal bekommt man die Sachen dann auch nicht mehr oder sie kommen nicht an oder sie kommen kaputt an. Oder es wird beim Vorbereiten kaputt gemacht von mir. Ja, also ich muss sagen, pro Thema sind es sicherlich 3 Tage, wenn man alles zusammenrechnet. So, 2 Themen sind 6 Tage, Produktion sind 7 Tage, Nachbereitung sind 8 Tage. Dann kommt dazu, dass das alle 2 Wochen ist. Das sind 16 Tage im Monat. Das ist ja noch nicht alles. Dann kommen ja auch noch Sachen dazu, wie Audiocast, wie das jetzt. Das muss ja auch vorbereitet sein. Da muss ich ja auch Themen recherchieren. Und jede Meldung, die reinkommt, da muss ich mal sehen, da ich die noch irgendwo ein 2. Mal von einer anderen Quelle finde. Oder vielleicht, wenn ich Glück habe, auch ein 3. Mal. Oder wenn Unstimmigkeiten sind, dann geht die Sucherei los. Wer hat wo geschlampt und was ist nun wirklich wahr? Da brauche ich ja, gut, ich sammle dann immer 2 Wochen Themen. Aber ich brauche mindestens einen Tag, um die Themen dann wirklich festzuklopfen. Dann brauche ich einen Tag, um die in Form zu bringen und aufzunehmen. Und dann muss es auch noch geschnitten werden. Das sind also auch noch mal 3-4 Tage so etwas. Das sind dann 6-7 Tage, würde ich sagen, im Schnitt. Die kommen noch zu den 16 dazu. Das sind 23 Tage. Und bei 30 Tagen, wenn ich Glück habe, 31 Tagen im Monat, da bleibt nicht viel. Gut, es ist ein Hobby und es macht ja auch Spaß, aber der Stress dahinter. Es muss ja sein, und einer meiner Ansprüche ist ja, ich muss die Sachen fertig haben. Wenn Sie das heute Montagabend um 20 Uhr hören, dann muss das eben auch fertig sein. So, und das macht eigentlich den meisten Stress. Und wenn man so jenseits der 70 ist, dann will man nicht mehr so viel Stress haben. Deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich denn machen? Auf der einen Seite, natürlich will ich es weitermachen. Auf der anderen Seite, wie kann ich die Sache entspannt machen, ohne Verluste nach draußen zu bringen? Und ich habe mir da etwas überlegt. Also, wir haben bisher alle 2 Wochen ein Video produziert mit jeweils 2 Themen plus 6 Sommersondersendungen. Dieses Jahr sogar 12. Das waren dann 40 Themen pro Jahr plus Sommersondersendungen. So, und künftig werde ich nur noch einmal im Monat ein Video produzieren, allerdings dann mit 3 Themen. Das sind dann 36 Themen im Jahr durchgängig und es kommen noch 4 Sonderthemen dazu. Warum, erkläre ich dann auch noch. So, und dieses Video wird immer am ersten Montag im Monat, also heute in einer Woche, online gestellt. Die 3 darauffolgenden Wochen wird jeweils ein Filetstück, weil wir ja jetzt 3 Themen haben, also auch 3 Filetstücke online gestellt. Nun hat der liebe Gott aber merkwürdige Art zu rechnen gehabt, und hat die Rotation der Erde und den Umlauf um die Sonne alles so ein bisschen ungerade zusammengebastelt, so dass wir also im Jahr, oder ein Jahr hat ja 4 mal 13 Wochen, nicht so ganz genau, passt ja alles hinten und vorne nicht. Ingenieur hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Und so dass wir also im Vierteljahr wahrscheinlich einmal einen Montag haben, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, an dem ein Filetstück fehlen würde. So, und das heißt, also es kommt mal zu diesen 36 Themen im Jahr, gleich Filetstücke, nochmal 4 Sonderthemen, gleich 4 Sonderfiletstücke dazu. Und da sind wir wieder bei 40 Themen im Jahr. Hört sich erstmal so an, 40 Themen im Jahr ab nächstem Jahr und 40 Themen im Jahr bisher sei kein so großer Unterschied. Kann man natürlich so sehen, aber es ist nicht so, weil wenn ich 3 Themen anstelle von 2 vorbereite, dann rechne ich mit vielleicht 2-3 Tagen mehr, aber ich habe ja, es fällt ja komplett ein Sendezyklus weg. Ich habe ja quasi ein Thema weniger im Monat und einen Produktionstag und einen Schnitttag und der ganze Kram, sodass ich also unterm Strich eine deutliche Entspannung habe und vor allen Dingen der Zeitstress. Der ist weg. So ist es so, eine Woche Audio und dann muss aber das nächste Video schon vorbereitet und produziert werden und danach muss dann das nächste Audio wieder. So, und das fällt weg, weil ich jetzt einen monatlichen Rhythmus habe. Also am Montag kommt das nächste Video, das erste Video mit 3 Themen und das nächste kommt dann erst Anfang Februar, am 1. Oh, was ist denn das für ein Tag? Ich weiß es gar nicht auswendig. Am 1. Montag im Februar, das wäre der 3. Februar. Gut, da ist eine große Lücke. So, am 3. Montag im Monat wird künftig der Audio kommen. Also die nächste Ausgabe von dem Audio kommt nicht wie üblich heute in 2 Wochen, sondern dann erst am muss ich mal gucken im Kalender, am 20. Januar geht die online. Und also nicht der übliche Termin wäre der 13. Januar, jetzt ist es eine Woche später, und dann wieder am 3. Montag im Februar, Das ist dann der 17. Februar, also ist auch noch irgendwo erträglich. So, für mich bedeutet das eine ganz große Entspannung, da ich aus diesem engen Raster herauskomme, mehr Zeit habe, flexibler bin, mal irgendwo etwas verschieben zu können und mal was anderes machen zu können. Denn bisher war es so, die Wochenenden, gut, für einen Rentner ist ein Wochenende egal, dass ich kann auch in der Woche frei machen, wenn ich will, aber die Wochenenden, die waren eigentlich immer belegt mit irgendetwas. Und es gibt ja nun auch Sachen, die man mit anderen zusammen machen möchte, die noch im Beruf eingespannt sind und nicht so frei sind wie ein Rentner. Also das wird sicherlich die gravierendste Änderung sein. Also für Sie bleibt es eigentlich dabei, 40 Themen, also 36 plus 4 Sonderthemen im nächsten Jahr, genauso wie in diesem Jahr. Nur das Verhältnis in den Sendungen wird ein bisschen anders gepackt und es gibt keine Sommerpause mehr beim Video, beim Audio schon. Jo, das war's eigentlich, was da neu kommt und kommen soll. Zu den Filetstücken. Das haben wir vor Jahren mal eingeführt, dass wir einmal die Sendung für die Leute, die althergebracht so etwas als Sendung betrachten, uns auch sehen wollen, bringen. Und dann lösen wir da Anmoderation, Abmoderation und mögliche Zwischenmoderationen heraus und bringen nur noch die einzelnen Themen, die dann Filetstücke genannt werden. So, als wenn sie eine Kuh zerlegen. Und diese Filetstücke, ja, immer wieder lese ich dann Re-Upload oder hatten wir doch schon mal, wenn Leute also nicht bereit sind, die Überschrift zu lesen, wo ganz klar drin steht, dass es eben ein Filetstück aus der Folge so und so ist, kann ich es auch nicht ändern. Nur beide Gruppen sind stark. Manchmal ist die Sendung sehr stark und die Filetstücke interessieren nicht mehr. Manchmal ist die Sendung sehr schwach, da haben wir dann nur 20.000, 30.000 Aufrufe. Aber dann gibt's Filetstücke, die knallen so rein, die haben innerhalb von 2 Wochen 70.000, 80.000 Aufrufe, nur das Filetstück, obwohl die Sendung schon gelaufen ist. Also es gibt für beide Anhänger und Freunde, und das Konzept will ich auch so weiter fortführen, auch wenn manch irgendeiner vom Verstand her nicht in der Lage ist zu begreifen, warum ein Thema zweimal gezeigt wird. Einmal losgelöst von jedem Rahmen, also Pralinen ohne Verpackung, und einmal alles schön eingepackt. Man sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen einlesen, einhören, bevor man irgendwas schreibt. Aber das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so in Mode. Ja, zum Forum. Das Forum ist die letzten Monate ziemlich verwaist. Es gab auch keine Neuanmeldungen mehr. Ich habe versucht, jemanden zu finden, der das Forum mitführt. Aber dazu gehört natürlich auch, dass er bestimmte Datenschutzbedingungen einhält und so weiter und dass das sehr zuverlässig ist, dass wirklich die Sachen schnell und zuverlässig bearbeitet werden. Anmeldungen, die Überprüfung, da gibt es gewisse Regularien dafür, denn das Forum soll ja so sauber bleiben und dann, na, einer hat geschrieben, es sei wohl ein elitärer Kreis, könnte man vielleicht fast sagen. Und sich so etwas ans Bein zu binden, das wollte eigentlich keiner. Er muss mit mir können, das ist erstmal nicht so ganz einfach. Er muss regelmäßig, dauerhaft diese Sachen auch durchführen wollen und nicht ein Strohfeuer, oh ja, ich mach das mal und nach einem halben Jahr habe ich keine Lust mehr oder jetzt fahre ich erstmal 3 Monate in Urlaub. Oder sonst was, das geht alles nicht. Es muss also jemand sein, der die Zeit hat, das ernsthaft betreiben will, der seriös ist, der bereit ist, sich Datenschutzbestimmungen zu unterwerfen, auch schriftlich. Ja, und da habe ich keinen gefunden. War eigentlich wohl zu viel. Ich werde ab 1. Januar das Forum wieder aktiver betreiben. Es wird also auch Neuanmeldungen geben und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Also es wird nicht eingestellt, wie einige befürchtet haben. Das habe ich nicht vor, jedenfalls im Moment nicht. Jo, das sind so, ist der Vorspruch für heute. Jetzt werden wahrscheinlich einige warten, was ich zu sagen habe zum Tod von Wolfgang Back. Aber da sage ich am Ende dieser Sendung etwas dazu. Wir fangen aber jetzt erstmal an mit dem eigentlichen Themen. Eine Sache hat mich ein bisschen gewundert, was da so durch die Presse ging. Und zwar ist ja Bayern verurteilt worden, Fahrverbote einzuführen in München. Und das haben sie nicht gemacht. Und der Europäische Gerichtshof sollte jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Ob man nun zwangshaft für Ministerpräsident Söder anordnen darf. Das heißt also, den Söder abführen, einsperren, so lange, bis die Fahrverbote, die vom Gericht angeordnet worden sind, durchgeführt werden. Das war ja eine interessante Geschichte. Also einmal scheint es mir irgendwo absurd, einen Ministerpräsidenten einzusperren, weil er ein Gerichtsurteil nicht umgesetzt hat. Das ist schon aus dem Jahr 2012, so lange läuft das ja schon. Dieser Luftreinheitsplan, der da in München erneuert werden sollte, muss man sagen, weil die europäischen Grenzwerte für Stickstoffdioxid deutlich überschritten worden sind und die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, die vom Gericht angeordnet worden sind, weil das Gericht gesehen hat, dass das die einzige effektive Maßnahme ist, um die Stickstoffdioxidkonzentration zu reduzieren, die hat die Regierung einfach nicht interessiert. Nun könnte man denken, jeder Bürger, der so handeln würde, käme ja in den Knast. Erstmal kommen da Zwangsgelder und so. Das haben ja die Gerichte auch, das ist ja auch vom Gericht verordnet worden, Zwangsgeld. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, Zwangsgeld, wo kommt denn das her? Das kommt ja nicht aus der Tasche von einem Herrn Söder oder von der Regierung, von allen Mitgliedern, sondern das kommt aus dem Steuergeld. Das kommt also aus dem Staatshaushalt und kommt in einen anderen Topf wieder in den Staatshaushalt hinein. Wen soll denn das interessieren? Niemanden. So, und deswegen, weil das nicht funktioniert, wurde der Europäische Gerichtshof jetzt eingeschaltet, weil deutsche Gerichte gesagt haben, nee, können wir im Prinzip nichts dazu sagen. Also, das Urteil, um es vorwegzunehmen, Söder muss nicht in den Knast. Und ich halte das auch für richtig. Es wäre ja absurd, wenn dieses Gerichtsurteil nicht umgesetzt würde, dass man dann Ministerpräsidenten hinter schwedische Gardinen bringt. Nur, es wirft natürlich die Frage auf, muss denn ein Politiker generell nicht, wenn er irgendwas, was ein Gericht angeordnet hat, nicht macht, in den Knast? Wie sieht es denn aus? Wir haben ja also viele, viele diese Sachen gehabt, auch auf Bundesebene zum Beispiel. Die Besteuerung Grund und Boden war genau das Gleiche. Da ist die Frist abgelaufen. Gut, dann wäre es so gewesen, dass die Steuern hätten nicht mehr erhoben werden dürfen. Das war ein Zwangsmittel. Aber was wäre denn, wenn man das einfach weitergemacht hätte? Der Staat hätte sagen können, was interessiert uns das Urteil? Wir machen das weiter wie bisher. Die Richter, die können ja schönes Zeug erzählen. Was passiert? Wir haben aber keine Möglichkeit. Das EU-Recht, das sieht keinen eigenen Anspruch für eine zwangshaft für Amtsträger vor. So, und die können nach dem Richterspruch nur unter zwei Voraussetzungen gegeben sein. Erstens muss das nationale Recht, also unser deutsches Recht, eine klare Regelung für so eine Zwangshaft vorsehen. Und zweitens muss die Zwangshaft im konkreten Einzelfall verhältnismäßig sein. Gut, also im deutschen Recht gibt es aber für solche Fälle keine eindeutige Regelung. Und im Umkehrschluss heißt das, Politiker können im Prinzip gegen gültige Urteile verstoßen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Denn wenn man da Strafen, Geldstrafen verhängt, habe ich ja eben schon gesagt, nimmst du aus der rechten Hosentasche, steckst du in die linken Hosentasche. Tut nicht weh, niemanden. So, einsperren würde weh tun. Aber aus diesem Dilemma, wie kommt man denn da raus? Der Europäische Gerichtshof hat eindeutig das Vorgehen Söders missbilligt. Und gesagt, so kann es nicht sein, so geht es nicht. Hat es aber zurücküberwiesen an Deutschland. Also wir haben hier in Deutschland immer noch so eine Art, na sagen wir mal, Obrigkeitsrecht oder Obrigkeitsbonus. Wenn ein Gericht irgendjemand verurteilt, jedermann sollte, wir sollten ja eigentlich Gleichheit haben. Also auch jede Frau, ne, ich meine aber was anderes damit. Jedermann ist vor dem Gesetz gleich. Nur wenn er ein Amtsträger ist, wenn es also kein Mann ist, sondern eine Regierung, die nur von einem Mann oder einer Frau vertreten wird, dann ist es nicht mehr gleich. Kann denn das so funktionieren? Geht das so? Können denn künftig Politiker oder Regierungen oder die aktuell Regierenden Gerichtsurteile, nachdem sie das wissen, ganz einfach sagen, was juckt mich das alles? Mir passiert sowieso nichts. Da fehlt doch irgendetwas. Da müsste man noch darüber nachdenken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politiker ein Gesetz schaffen, mit dem sie sich selbst bestrafen würden. Hier ist irgendwo eine Lücke und ich weiß auch noch nicht, wie man denn eine solche Lücke grundsätzlich generell mal beheben könnte. Ein anderes Thema, auch eine Lücke. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber bei Amazon, auch mit Fernsehwerbung, wird diese Ringkamera beworben wie Sauerbier. Immer und überall. Ringkamera, Sie wissen nicht, was das ist. Das ist also eine normale Kamera. Das Ring kommt aus dem Amerikanischen für Klingeln. Das ist also eine Türklingel mit Kamera. Ich weiß, gibt's schon lange. Aber gibt's eben bei Amazon auch. Und das kann in das Netzwerk von den Quasselbüchsen mit eingebunden werden. Das heißt also, da haben sie so ein Echo Show oder sowas da stehen und dann klingelt's an der Haustür und dann können sie das Bild von dem, der vor der Tür steht, auf ihrem Show sehen und können das auch als Gegensprechanlage verwenden. So, und wenn sie nicht da sind, sie können auch per E-Mail informiert werden, dass da jemand an der Tür steht und klingelt. Sie können auch von außen darauf zugreifen. Also alles, was eine gute Türkamera normalerweise kann, kann dieses Ding auch. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja schön, ist ja gut. Und was ist jetzt schlimm daran? Naja, einmal sind diese Kameras schon mehrfach gehackt worden von unterschiedlichen Gruppen in der ganzen Welt, sodass man also von außen darauf zugreifen konnte, nicht nur auf die Kameras, sondern auch auf das Netzwerk, in dem sie drin ist. Und das andere muss man auch wissen, selbst wenn die nicht gehackt wird, wenn sie also keine Bösen in der Nähe haben, dann sind diese Videotürklingeln, wie man sie am besten auf Deutsch nennt, auch nicht so ganz ohne. Denn in den USA, wo ja schon zigtausende davon verkauft sind und im Betrieb sind, ist es so, dass die Firma Amazon Ring, das heißt Amazon hat die Firma Ring gekauft und jetzt ist das eben Amazon Ring, Verträge gemacht hat mit mittlerweile über 500 Polizeirevieren in den USA. Einfach nur aus dem Grund, wenn irgendwas passiert, damit die Polizei Zugriff hat, dass die Polizei aber auch auf die Videoaufnahmen und Audioaufnahmen, die ja über die Server von Amazon gehen, das ist ja nicht so eine ehrliche Türklingel, wie wir sie hier von einer deutschen Firma kaufen würden, die sendet das und ich habe irgendwo ein Gerät, mit dem ich gucken kann. Nein, das geht ja über dieses Amazon-Netzwerk. So, das geht also erstmal über den großen Teich, wird dort gespeichert und kommt dann zurück auf den Echo Show, der da irgendwo zu Hause in der Ecke steht. Einmal dauert das natürlich relativ lange, diese Hin- und Herschickerei. Und je nachdem, wie dünn die Leitung ist, mit der Sie am Internet angebunden sind, hat man natürlich auch da einige Probleme zu erwarten. Und zweitens, alles, was da gespeichert wird, wenn Amazon jetzt Verträge mit den Polizeiwachen hat, dass sie darauf zugreifen können, dann tut die Polizei das auch. Und eine solche Kamera nimmt ja nicht nur jemand auf, der vor der Haustür steht, sondern auch gegenüber Leute, die da auf fremden Grundstücken sind. Sie haben eine Haustürkamera, gegenüber sitzt jemand im Garten und sonstig. Das nimmt ihre Kamera ja auch auf. Die sagt ja nicht, nee, ich drehe mich um, ich guck da nicht hin. Das geht ja gar nicht. Und viele andere Dinge. Also da stehen zwei vor der Haustür und unterhalten sich. Die Kamera hat eine Bewegungserkennung, erkennt das und schickt die Daten in die USA. So, jetzt könnte man sagen, ja, okay, was bitteschön soll denn das? Das juckt mich ja gar nicht, wenn die Daten da gespeichert werden. Aber es gibt auch noch andere Nutzungen davon. Und zwar, es gibt die Nachbarfunktion. Da können sich Nachbarn, die solche Kameras haben, gegenseitig, wenn die Kamera etwas Verdächtiges entdeckt, und das entscheidet der Amazon-Algorithmus, die Bilder liefern. Das heißt, ich bin nicht zu Hause, sag meinem Nachbar, du pass mal auf, stelle meine Kamera um und der kann dann gucken. Es klingelt bei mir an der Haustür und der kann gucken, wer kommt und wer geht. Und überall da sind Sicherheitslücken. Das kann auch passieren, ohne dass ich es will. Und letztendlich, wenn in den USA die Sicherheitsbehörden und Geheimdienste Zugriff auf diese bei Amazon gespeicherten Video- und Audiodateien von meiner Haustür haben, dann müssen sie davon ausgehen, dass unsere Polizei auch darauf zugreifen darf. Denn die arbeiten ja zusammen. Die tauschen ja auch solche Sachen und Daten aus. Da braucht also nur die deutsche Polizei zu sagen, oder ein Geheimdienst, hier dann und dann von da bis da möchte ich die Aufnahmen haben. Und dann kommen die wieder zurück nach Deutschland. Und Amazon hat wohl bestätigt, auch wenn ich als Ring benutze, dieses gespeicherte Material auf den Servern von Amazon lösche, dass es dennoch gespeichert bleibt und dass die Sicherheitsbehörden dennoch darauf Zugriff haben. Also, ich kann nur davon vorwarnen, solche hochmodernen Ringdinger da ans Haus zu montieren. Kaufen soll sie jeder, der Amazon weiter reich machen will. Es ist eine gute Sache, wenn der zu seinen 150 Milliarden noch ein paar dazu bekommt. Kann man ja nichts dagegen haben. Nur, man muss sie ja nicht montieren. Das ist ja eine Geschichte, da mache ich ja wirklich Tür und Tor auf für alle Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt und für Hacker auf der ganzen Welt. Also überall, wo Amazon Ring draufsteht, da geht bei mir der Ring runter. Also da würde ich niemals, ich würde noch nicht mal an so einer Haustür klingeln, denn da müsste ich ja normalerweise vorher unterschreiben, dass ich die Datenschutzbestimmungen von Amazon akzeptiere. Denn die nehmen mich ja auf, ohne dass ich vorher etwas unterschrieben habe. Interessiert aber nicht so ganz viele von unseren Datenschutzbeauftragten. Sonst müssten diese Kameras ja schon längst verboten sein in Deutschland. So, und Amazon sagt auch noch ganz klar, dass mit dem Kauf einer Ring-Doorbell mit Gegensprechfunktion und Bewegungsmelder ein Protect-Probe-Abo abgeschlossen wird, ein 30-tägiges kostenlos. Und nach Ablauf des Probe-Abos erhält man die Möglichkeit, dieses Ring-Protect-Abo abzuschließen, um weitere Videos aufzeichnen und speichern zu können. So, und dann steht in den Bestimmungen drin, Ring Protect Basic deckt eine Ring-Video-Doorbell oder eine Sicherheitskamera von Ring für nur 3 Euro pro Monat ab. Alle Videos, die mit dem Ring-Gerät aufgezeichnet wurden, werden in Ihrem Konto, bei Ring in den USA also, gespeichert. Sie können alle Videos jederzeit ansehen und herunterladen, um sie für die spätere Verwendung zu speichern und mit Freunden, Familie und Nachbarn zu teilen. Das heißt, wenn ich die Nachbarin beim Sonnenbaden gegenüber auf der Straßenseite aufgenommen habe, dann kann ich sie einladen, kann sagen, hier, guck mal, finde ich toll. So, und weiter geht's. Ring Protect Plus deckt alle Ring-Video-Doorbells, alle, also nicht nur einen, und Sicherheitskameras an einem einzigen Standort für nur 10 Euro im Monat ab. Und das gleiche wieder mit Speichern und so weiter. Die Amazon unterrichtet US-Polizeidienststellen darüber, wie Überwachungsmaterial ohne richterlichen Beschluss beschafft werden kann. Auch das ist bei Amazon nachzulesen. Und Ring bringt den US-Behörden bei, wie sie Bewohner davon überzeugen kann, Videoaufnahmen mit ihnen zu teilen. Also Ring setzt die lokale Polizei als eine Art Werbe- und Vertriebsagentur ein. Es ist schon dreist, was da im Moment passiert, dass man Leuten das Geld aus der Tasche zieht, damit sie sich quasi selbst überwachen lassen und lassen können. Egal, dann weiß jeder, der dafür bezahlt oder auch nicht, wann sie vom Einkaufen kommen, wie viele Tüten sie dabei haben, eventuell wie viele Kisten Bier sie ins Haus schleppen und wie viel der Nachbar da reinschleppt und wann der wieder gefeiert hat und so weiter. Es ist für mich einfach nur pervers. Eine Ringkamera kommt für mich nie in Frage. Ich hätte gern nur eine ehrliche Kamera mit einer ehrlichen Gegensprechanlage, auch eine Videogegensprechanlage. Die kann auch ins WLAN gehen, aber nicht auf Amazon-Server, wo dann die US-Behörden darauf zugreifen können und unsere Deutschen sich hinten dranhängen können. Die Entwicklung zum autonomen Fahren wird weiter mit Macht vorangetrieben. Nvidia, also die haben vor vielen Jahren mal einfach nur Grafikkarten gebaut. Die sind in diese Entwicklung massiv eingestiegen in den letzten Jahren und haben jetzt auf der GTC in China SoC, also ein komplettes System auf einem Chip vorgestellt. Das nennt sich Orion. 4 Jahre haben sie nach eigenen Angaben daran entwickelt und hatten Kosten in Höhe von mehreren Entwicklungskosten, mehreren Milliarden US-Dollar. Und das ist ein Chip, auf dem befinden sich 17 Milliarden Transistorfunktionen. Also sie haben wohl einen 80-Nanometer Fertigungsprozess dafür eingesetzt. So, der Vorläufer dieser Xavier-SoC, der hatte nur 9 Milliarden Transistoren auf dem Chip. Um das mal einzuordnen, der Apple A13 Bionic, der hat 8,5 Milliarden Transistoren und Qualcomm Snapdragon, der 8CX, der soll auch in dieser Größenordnung liegen. Also, man tut hier mächtig etwas, um diese Level 2 bis Level 5 genannten autonomen Fahrstufen zu befördern. Was das eigentlich ist, naja, das wird versammelt unter SAE J3016. Das ist eine Norm, die beschreibt die Klassifizierung und Definition von straßengebundenen Kraftfahrzeugen mit Systemen zum autonomen Fahren. So, Stufe 0 ist, also wenn man selbst fährt, ist eigentlich klar. Stufe 1, da hat man Assistenzsysteme, die bei der Bedienung helfen, bei der Längs- oder bei der Querführung des Fahrzeuges. Stufe 2, das ist Teilautomatisierung. Da sind dann mehrere Fahrerassistenzsysteme zusammen, die zum Beispiel Längs- und Querführung gleichzeitig übernehmen können. Dann Stufe 3, das ist die sogenannte bedingte Automatisierung. Das ist autonomes Fahren mit der Erwartung, dass der Fahrer auf Anforderungen zum Eingreifen reagieren muss. Das heißt also, da sagt das System, jetzt komme ich nicht weiter, piep, 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 Fahrer, jetzt musst du weiterfahren. Dann die Stufe 4, da sind wir noch nicht. Das ist Hochautomatisierung. Ja doch, ich glaube, Tesla hat das, und die sind aber jetzt zurückgepfiffen worden, die müssen da eine Stufe zurückschalten. Also Hochautomatisierung Stufe 4 heißt automatische Führung des Fahrzeuges ohne die Erwartung, dass der Fahrer auf Anforderungen zum Eingreifen reagiert. Also ohne menschliche Reaktion steuert das Fahrzeug vollkommen autonom. Und die Stufe 5, das ist kein großer Unterschied mehr, das ist dann nicht Hochautomatisierung, sondern Vollautomatisierung. Die Beschreibung dafür ist vollständig autonomes Fahren, die dynamische Fahraufgabe unter jeder Fahrbahn- und Umgebungsbedingung gleich, genauso wie von einem menschlichen Fahrer beherrscht und bewältigt werden kann. Also Stufe 5 sind wir noch weit davon entfernt. Auch 17 Milliarden Transistorfunktionen schaffen das noch nicht. Da muss also noch ein bisschen was draufgelegt werden. Auch an Entwicklungsarbeit, muss man schon sagen. Aber man sieht, es sind viele Unternehmen da dran, die früher was anderes gemacht haben. Die springen auf diesen Zug auf. Und es wird mit Sicherheit nicht mehr so lange dauern. Nur mal zu den Leistungen. Also dieses Orion S1 ist für eine Kamera gedacht und hat 36 TOPs. Mit 4 Kameras, das der Orion, der hat schon 100 TOPs. Die Xavier-Chips, die bisherigen, die hatten 30 und jetzt die Turing-GPU, das ist die neue Version, hat 160 TOPs. So, der 2 Orion oder Orion 2, wie auch immer man den nennt, der hat 400 TOPs. So, und es geht weiter bis 2 Orion und 2 Next-Gen-GPUs. Das ist dann die nächste Stufe. Da sind wir bei 2000 TOPs. Also es geht mächtig hoch. Man versucht also hier ganz mächtig Leistung zu schaffen, als Voraussetzung, dass die Fahrzeuge künftig wirklich selbst fahren können, auch wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür noch gar nicht vorhanden sind. Was man auch braucht für diese Fahrzeuge, das sind Akkus. Und in der Akkuentwicklung, das habe ich immer wieder beschrieben, da gibt es immer neue Ideen und immer neue Sachen. Da gibt es Glasakkus und irgendwelche Superakkus oder sonst was. Jetzt hat IBM zusammen mit Mercedes-Benz einen Akku vorgestellt. Vorgestellt heißt die Forschung zu dem Akku vorgestellt, nicht fix und fertig, der keine Schwermetalle mehr wie Nickel oder Kobalt beinhaltet, sondern alle Materialien für den Akku sollen sich aus Meerwasser gewinnen lassen. Und er soll, das ist die Technologie, sich in weniger als 5 Minuten auf 80% aufladen lassen. Das ist eigentlich geplant künftig für Elektroautos, dass man diese Technologie auch bei anderen Geräten, Mobiltelefon oder ähnlichen einsetzen könnte, das sei dann noch ein weiterer Entwicklungsschritt. Aber denkbar ist es, wie die Forscher sagen, die Energiedichte von diesem Akku soll bei etwa 800 Wattstunden pro Liter liegen. Das ist enorm, wenn man das vergleicht mit den anderen. Nur, das Ding ist ein Forschungsprojekt, also das ist noch nicht fertig. Und IBM sagt, es sind nur 3 Mineralien, die aus dem Meerwasser gewonnen und benutzt werden und eingesetzt werden für die Akkuherstellung. Mehr sagen sie nicht. Sie wollen hier ihre Patente und geistige Eigentum und sowas schützen. Aber sie behaupten, in 1 bis 2 Jahren könnte man schon die Markteinführung beginnen. Das heißt, so lange wird es wahrscheinlich dauern, bis die Patente da sind. So hinter vorgehaltener Hand hört man, dass die Dinger eigentlich serienreif sind. Gut, die Serienproduktion selbst, das sind noch andere Probleme und das sind noch andere Aufgaben, die gelöst werden müssen. Aber es scheint sich irgendwas zu tun und IBM und Mercedes sind keine Dummen, wenn die sowas in dieser Art bringen und vorstellen, sollte man davon ausgehen, dass sie nicht einfach mal Geld zum Fenster rauswerfen. Es wird sich also etwas tun und das Thema Akku ist noch lange nicht ausgelutscht. Wir werden noch viele, viele Überraschungen in den nächsten Jahren erleben. Auch was ich in der letzten Folge schon sagte, der Sonus, also das Auto, welches in Schweden gebaut wird, da läuft jetzt, glaube ich, die Zeichnungsfrist aus Ende des Monats, dass man da teilnehmen kann, welches je nach Sonneneinstrahlung, je nach Wetter und je nach Jahreszeit zwischen 4 und 34 Kilometer pro Tag an Fahrstrecke über die auf dem Fahrzeug befindlichen Solarzellen in die Batterie schieben können an Leistung. Gut, 4 Kilometer hört sich nicht viel an. Man kann das Ding aber natürlich auch normal aufladen. Aber das ist so der unterste Grenzwert im Winter, also im Januar bei bedecktem Himmel. Sagen die, kriegst du immer noch 4 Kilometer pro Tag geschenkt. Und im Sommer, wenn der Lorenz brezelt, dann sind es eben 34 Kilometer. In vielen, als Einkaufswagen oder so, in vielen Bereichen wird das sicherlich ausreichen. Und wenn man dann noch einen vernünftigen Akku dazu hat, so wie so ein Meerwasserakku, dann wäre das natürlich eine Alternative, dass man nie mehr eine Tankstelle braucht und eventuell je nach Anwendung auch nie mehr eine Steckdose braucht. Also die Zukunft könnte gut aussehen, zumindest in der Technik. So, dann ist mir da ein Bericht von Bloomberg in die Finger gefallen. Der ist ziemlich lang und auch ein bisschen schwierig. Vom 20. Dezember dieses Jahres, dass Apple mit einem geheimen Team an Satellitentechnologie arbeitet, um für ihre iPhones ein weltumspannendes drahtloses Netzwerk aufzubauen. Und die haben also wohl rund ein Dutzend Ingenieure beschäftigt, die aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrt und Satellitentechnologie und aus dem Antennendesign-Bereich eingekauft wurden, die an diesem Projekt arbeiten. Innerhalb der nächsten 5 Jahre wollen sie also mit diesem Projekt fertig sein und haben auch schon die Bereitstellung von mehr als 3000 Satelliten bei Satellitenherstellern, Lockheed, Boeing und so weiter, mal ob die da noch da sind, und die Northrop Grumman Corporation ist wohl auch noch dabei, angefragt. Das heißt also die Größenordnung, 3000 Satelliten da um die Erde fliegen zu lassen, um dann für ihre eigenen Geräte ein weltumspannendes Netzwerk aufzubauen. Klar, die sind unter Druck. Irgendwann in 5 Jahren ist das Thema Smartphone ausgelutscht. Da werden sie damit kein großes Geld mehr verdienen können. Also müssen sie mehr tun. Und wenn sie sich hier als Alleinstellungsmerkmal dadurch abgrenzen können, dass sie sagen, du kannst mit unserem Telefon, wenn du das kaufst, oder mit unserem Tablet oder wie auch immer, an unserem Netzwerk weltumspannend teilnehmen und dann zum vernünftigen Preis und nicht zum Telekom-Preis wie bei uns in Deutschland, dann wäre das ein solches Alleinstellungsmerkmal, was auch in der Zukunft dafür sorgen könnte, dass solche großen Unternehmen weiter Gewinn machen, auch wenn die Technologie, von der sie heute leben, dann irgendwann nicht mehr den Umsatz bringt, der notwendig wäre, um weiterhin diese Mordsgewinne einzufahren. Also, da tut sich etwas. Blomberg ist ja nun bekannt dafür, dass sie solche Sachen immer recht frühzeitig wissen. Und wie gesagt, 20.12., ich habe gedacht, ich suche mal danach. Es gab auch andere Quellen. Also da ist mit Sicherheit irgendetwas im Busch. Denn es gibt auch Mitarbeiter, die mittlerweile nicht mehr an dem Projekt mitarbeiten, die aber auch nur sehr, sehr zögerlich irgendetwas dazu gesagt haben. Denn die haben mit Sicherheit Verträge, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh werden, wenn sie Geheimnis verraten aus einer solchen Entwicklung. Wir müssen sehen, was passiert. Aber erwartet habe ich das schon lange, dass unsere Kommunikation von unseren merkwürdigen Masten, die überall in die Gegend genagelt wird, irgendwann mal auf Satelliten ausgelagert wird, was ja eigentlich auch Sinn macht. Nur 3000 Dinge ist natürlich eine Menge. Ich habe darüber berichtet, dass eine Software in den USA entwickelt wurde, die auch in Deutschland getestet wurde von der Polizei, mit der man vorhersagen können soll, wo die nächsten Verbrechen geschehen. So bescheuert, wie sich das anhört, hat sich wohl auch in der Praxis mittlerweile herausgestellt, ist die ganze Sache tatsächlich. Dieses sogenannte predictive, also vorhersagende Verbrechen, damit werden Daten gesammelt von Verbrechen, wo die geschehen und wie auch immer die Software das macht. Vielleicht hat sie einen Würfel eingebaut und sagt sie dann, dort und dort wird wahrscheinlich dann und dann wieder irgendetwas passieren. Gut, das kann wahrscheinlich ein Polizist mit Erfahrung viel besser, aber der kostet eben nicht so viel wie die Software. Und der Hersteller der Software, diese Software nennt sich Operation Laser, also es wird groß geschrieben, LASER, die soll mit einer laserähnlichen Präzision vorhersagen können, was wann wo geschehen wird oder wo das nächste Mal etwas geschehen wird. So, und Mitte Dezember, 22. kam die Meldung rein, wurde nun gesagt, dass fast alle diese Vorhersagen daneben gingen. Hier wurden in den USA fast ausschließlich Latinos und Schwarze überwacht von der Software und auch vorhergesagt, dass die wieder irgendwas machen. So, und die Polizei hat sich dann darauf gestürzt, auf Unschuldige. Man muss sich das nun mal überlegen. Da ist ein Computer mit irgendeiner Schwachsinnssoftware und da wurden 679 Zielpersonen überwacht und die Daten haben gezeigt, dass 89% der überwachten Personen eben farbige waren, also nicht weiß sind. Und man hat also insgesamt 44% der schwarzen Ziel, rein schwarzen Zielpersonen im Fokus gehabt. Ja, und es war aber nur ein Anteil von 9% an der überwachten Leute oder der Vorhersagen, die dann tatsächlich auch eingetreten ist. Also da hat man diese Predictive Policing wieder eingestellt. So, jetzt müssen wir mal gucken. In Deutschland gab es diese Sache ja auch, ob die mittlerweile das auch gerafft haben, dass man mit Software nicht vorhersagen kann, wo und zu welchem Zeitpunkt wieder das nächste Verbrechen passieren kann. Allein die Idee, eine solche Gläubigkeit für Software aufzubauen und das dann ernsthaft einsetzen zu wollen, da fasse ich mir doch an die Stirn und sage, mit welchem Körperteil denken die eigentlich? Aber zum Glück ist es ja vorbei. Jetzt muss man nur mal sehen, wann in Deutschland die Leute merken, dass es vorbei ist, dass sowas nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Ja, das waren eigentlich die Themen. Ja, ich habe noch ein paar Themen, aber ich möchte jetzt mal auf die andere Sache eingehen, die ich am Anfang schon angesprochen habe. So, ich bekam am 15. Dezember die Mitteilung, dass Wolfgang Back verstorben ist. Ich habe dann mal rumgehört, aber es weiß keiner irgendwie etwas Näheres oder Genaueres, sondern der WDR hat nur die Mitteilung herausgegeben, er ist am 5. Dezember verstorben und er wird im engsten Familienkreis beerdigt. Seine Eltern sind schon verstorben vor einigen Jahren und seine Lebenspartnerin ja auch. Und er hat nur noch eine Schwester, die im Hunsrück wohnt, aber zu der habe ich leider keinen Kontakt mehr gehabt. So, jetzt war die Frage, ich wurde dann wiederholt aufgefordert, ich möchte doch dazu etwas schreiben. Also ich muss mal eine Geschichte erzählen. Die Geschichte vom Sänger, der nicht mehr singen wollte. Es war vor einigen Jahren im Gesangverein, da war ein noch relativ junger Sänger, der kam eines Tages zu mir als Vorsitzender und hat gesagt, hör mal Wolfgang, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich möchte austreten. Ich habe gesagt, möchte nicht mehr singen oder wir haben geredet und wieso und warum und so. Aber er wollte nicht nur nicht mehr singen, sondern er wollte aus dem Gesangverein austreten, also auch nicht als passives Mitglied weiter dabei sein. Gut, es war seine Entscheidung und er war auch nicht umzustimmen. Also habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Dann habe ich das so vermerkt, dass er eben ausgetreten ist, kein Mitglied mehr ist. Ist ja nichts Schlimmes. Wir haben uns ja auch anschließend noch ab und zu mal irgendwo getroffen und nett und freundlich begrüßt. So, dann geschah etwas ganz Schlimmes. Er ist auf der Straße bei seiner Arbeit überfahren worden von einem LKW und ist verstorben. Also es war wirklich erschreckend. Wir waren alle erschüttert. Natürlich haben wir dann in der Gesangsstunde darüber diskutiert. Normalerweise ist es so, wenn ein Sänger oder ein Mitglied im Gesangverein stirbt, dass dann der Gesangverein auch mitgeht bei der Beerdigung und zwei Lieder singt und die Fahne über dem Grab schwenkt. So, wir haben darüber gesprochen und es gab naturgemäß unterschiedliche Meinungen. Die einen haben gesagt, wir müssen ja dahin gehen, das war ja ein aktiver Sänger. Die anderen haben gesagt, nein, und es war nur an mir zu entscheiden, ja oder nein. So, und ich habe mir lange Zeit überlegt, was ist denn richtig? Er hat mir gesagt, er will kein Mitglied mehr im Verein sein. Das ist ja seine freie Entscheidung. So, und wenn er kein Mitglied mehr sein will und er ist jetzt verstorben, darf man ihn denn dann zwangsweise noch beglücken mit Liedern und mit Fahnen schwenken und sowas? Und ich habe gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Wenn jemand das ganz klar sagt, ich will nicht Mitglied sein, kann man hier hinterher sagen, jetzt kannst du dich nicht mehr wehren, jetzt machen wir es trotzdem. Also haben wir es nicht gemacht. Wohl war mir nicht dabei, aber das ist eigentlich nur so irgendwie rein menschlich, dass man das vielleicht so interpretieren könnte, also so, das hast du jetzt davon oder so. Aber so war es ja nicht gemeint. Das war eine ganz sachliche, ehrliche Entscheidung. Jemand sagt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, nicht böse. Und dann ist es so. So, und nachdem ich das gehört hatte, dass Back gestorben ist, habe ich auch überlegt. Aber mal ganz ehrlich, auch da, nachdem bei NRW-TV keine Produktion mehr möglich war wegen der Insolvenz, habe ich ja dann CC2TV aufgebaut mit Spenden, Studio aufgebaut. Wir haben also wirklich wochenlang von morgens bis abends gearbeitet, renoviert, Strom, Wände, Fenster, alles, was zu tun war, zu tun. Also die Bilder, wer es will, kann sich sehr ansehen. Ich habe es ja mehrfach gezeigt, wie es war und wie es danach aussah. Wolfgang Back hat nicht einmal gefragt, brauchst du Hilfe, kann ich dir helfen? Er war nicht einmal da, hat sich das angesehen. Er hat nicht einen einzigen Euro dazugegeben. Nein, er hat mir nur Droh-E-Mails geschrieben. Ich habe sie mir nochmal rausgeholt, so nach dem Motto, jetzt geht es an die juristische Auseinandersetzung in der Überschrift. Und hat mir gesagt, was ich tue, das sei also nicht rechtens und da was Neues aufbauen. Und jetzt, er würde alles dafür tun, um das zu verhindern. So, ich habe dann ihn angerufen, wir haben telefoniert. Ich habe ihm gesagt, ich möchte auch nichts anderes als das, was bei NRW-TV nicht mehr möglich ist, auf neue Füße stellen und weitermachen. Ich habe gesagt, es ist doch deine große Befähigung, Gespräche zu führen. Dann geh doch in Köln auf die Messe, führ da Gespräche über was weiß ich was. Und schick mir die Videos. Kauf dir eine Kamera und dann ist doch gut. Ja, kann ich ja machen, Geld habe ich ja genug und ist ja kein Problem, das kann ich mir alles leisten. So, und dann ging das wieder 2-3 Monate gut, dann kam die nächste freche E-Mail. Habe ich ihn wieder angerufen und habe gesagt, jetzt mach doch mal, kümmere dich doch mal darum, mach doch mal was, bring doch mal Beiträge, die wir dann auch in die Sendung reinschneiden können. Ja, ja, ja. Ja, und das ging noch 2-3 Mal und am 13. Dezember 2016, die alten Zuhörer wissen es, hatte mich dann plötzlich da ausgesperrt, hat irgendwas Wirres auf die Homepage geschrieben, er sollte entmachtet werden, seine Passwörter wären weg oder sowas, wie das sein kann, dass er mich aussperrt, wenn seine Passwörter weg sind. Verstehe ich alles nicht, aber er hat es dann später wieder von der Homepage runtergenommen, hat er ja öfter gemacht. Erstmal irgendwas geschrieben, wütend und anschließend korrigiert, weil ihm das vielleicht selbst unangenehm war. Gut, er hat mich also quasi da rausgeschmissen. Mit dem CC2 wollte er nichts zu tun haben. Er hat mir bei der ersten frechen E-Mail schon geschrieben, damit ist das Projekt beendet für mich. Und ich habe dann, wie gesagt, nur per Telefon versucht, ihn da irgendwie weiter einzubinden. Weil auch wenn er schon vorher nicht viel gemacht hat und nur selten dabei war, aber einem alten Kollegen zu sagen, du hör mal, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, du bist jetzt raus, das wäre nie mein Ding gewesen. Deswegen habe ich nichts, wirklich nichts unternommen. Aber er hat es ja dann gemacht. So, das war nun wirklich ein sehr feindlicher Akt. Er wollte also, wie der Sänger, nichts mehr mit dem Verein zu tun haben. Und dann hat er auch weitergemacht. Er hat ja dann mit dem Schmitz irgendwelche Beiträge gemacht. Er war also nicht krank. Nicht, dass man jetzt sagt, er war damals schon krank. Nein, nein. Er war ganz normal und ja, und das hat er dann auch sehr schnell an Ende gefunden. War von meiner Seite so erwartet worden. Ich kannte das ja seit Jahrzehnten. Und dann ist nichts mehr passiert. Seit 2017 im Sommer ist ja nichts mehr passiert. Die Homepage, die ich nicht mehr benutzen durfte, obwohl ich Rechte an dem Titel habe. Das ist ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Die ist verwaist, genau wie seine private Homepage, da ist auch nichts mehr passiert. Ja, und dann habe ich auch nichts mehr von ihm gehört und war auch ganz zufrieden damit, weil er hatte die Sache ja beendet. So, und jetzt ist er nicht mehr da. Also, was er im Leben geleistet hat, da muss man wirklich sagen, das war zum Teil großartig. Ja, wir konnten gemeinsam Dinge tun beim WDR, die kein anderer tun konnte. Wir hatten quasi Narrenfreiheit und er hatte den Mut und den Arsch in der Hose, Dinge zu machen, die sonst keiner gemacht hat. Aber es war auch die Zeit dafür, es war eine Aufbruchszeit. Und mein Wunsch und Wille war immer, den Leuten Technik nahe zu bringen, in die Angst vor der Technik zu nehmen. Das ist auch so der Hintergrund. Wenn etwas schiefgegangen ist in der Sendung, dann haben wir das gezeigt. Dann haben wir gezeigt, wenn man es schnell reparieren konnte, sodass die Sendung eben noch fertiggestellt werden konnte. So, und das hat er alles mitgetragen. Er hatte ein sehr gutes Gedächtnis und wir hatten beide unsere eigene Meinung. Oft genug haben wir uns gestritten wie die Kesselflicker, weil wir unterschiedlicher Meinung waren. Aber wir haben dann für die Sendung, haben wir die Sache immer irgendwie hingekriegt, dass wir beide zufrieden sein konnten. Wir waren niemals Freunde. Und dazu hat es nicht gereicht. Das haben wir auch beide immer so nach außen gegeben und gesagt. Wir haben uns einmal im Monat getroffen, um die Sendung zu machen. Wir haben zusammen gesessen, gesoffen, aber Freunde sind wir nie geworden. So, und nachdem er mich dann vor die Tür gesetzt hat, ist er im Grunde genommen mein Feind geworden, aber für mich war die Sache einfach nur neutral zu Ende. Ich möchte nur sagen, ein Sänger, der nichts mehr mit dem Verein zu tun haben will, zu dessen Beerdigung gehe ich nicht. Und ein ehemaliger Kollege, der mich ausgegrenzt hat, rausgeschmissen hat und hinterher noch gegen mich gearbeitet hat, nachweislich, da muss ich bestimmt keine Träne nachweinen. So, und im Forum, ich verstehe all die Leute, die sagen, der hat mich mein Leben begleitet, ich habe viele Jahrzehnte. Das kann ich alles nachvollziehen, weil ich kenne ja auch solche Leute aus dem Fernsehen oder anderen Bereichen, wo ich sage, das kann ich gut nachempfinden. Das ist irgendeine Art Verlust. So, und ich achte die Gefühle von euch allen, die ihr so denkt und so empfindet. Aus dem Grund habe ich auch im Forum, obwohl Back immer gegen das Forum war, oft genug hat er mir gesagt, schmeiß den raus, lösch den Beitrag, mach das Forum zu. Er konnte damit nicht umgehen, mit dieser offenen Kritik. Und das kann jeder heute noch nachlesen, wie er reagiert hat. Im Forum habe ich das natürlich zugelassen, weil es ein Bedürfnis ist für viele unserer Zuhörer und Zuschauer, dazu etwas zu schreiben. Und ich finde das auch in Ordnung. Nur das Forum ist kein Kondolenzbuch. Ich werde also am 1. Januar diesen Bereich, diesen Faden schließen. Der bleibt natürlich stehen, das ist ganz klar. Aber auf der Homepage hat er nichts zu tun. Wolfgang Back hat niemals etwas mit CC2TV zu tun gehabt. Er wollte es nicht und er hat es nicht. Er hat niemals mitgeholfen, er hat nur dagegen gearbeitet. Deswegen kommt auch auf die Homepage nichts, aber auch gar nichts über diese Geschichte. Er hat sich davon gemacht und für mich war die Sache am 13. Dezember 2016 zu Ende. Es hat sich nichts geändert. Dass er jetzt verstorben ist, ändert im Grunde genommen gar nichts. Meine Hochachtung vor einem Leben, er hat viel geleistet, er hat vielen Leuten viel gebracht, aber für mich selbst bedeutet es nichts. So, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen richtig rüberbringen. Da ist ein Mensch von uns gegangen, aber er wollte mit mir nicht mehr und wenn das so ist, ist es ja gut. Ich selbst möchte aber mit euch allen, die ihr hier zuhört, noch weiter, auch nächstes Jahr weiter. Ein bisschen entspannter für mich, ohne Themenverluste, ohne Informationsverluste für alle Zuschauer. Und ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr auf die gleiche Art und Weise weitermachen könnten. Ich bin auf jeden Fall bereit. Wir werden diese Woche schon die erste 3 Themensendungen produzieren. Und dann werde ich mal sehen, wie mir das bekommt. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Ruhe, weil ich auch im sehr persönlichen Bereich mit schweren Krankheiten konfrontiert bin und wo ich Zeit dafür brauche. Und das ist wichtiger als alles andere. Nur mal so kurz gesagt. Also, ich mache den CT2 weiter in der neuen besprochenen Art und Weise und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. So, jetzt aber Schluss, jetzt guten Rutsch und bis ins Jahr 2020. Hört sich gut an, 2020. Kann auch nur ein gutes Jahr werden. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.